Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Wir dürfen ja langsam, aber sicher wieder ein bisschen an Ausflüge oder sogar Ferien denken. Wir machen heute einen Abstecher auf Frankreich, genauer ins schöne Burgund. Und zwar mit dem Geschäftsführer von Mövenpick Wein Kloten, Dominik Rellstab. Grüezi wohl.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Dominik, sehr gern, sehr gern. Und heute natürlich doppelt und dreifach im Element.
Bonsoir,
gestern.
Bonsoir, Elena.
Hast du dich gefreut?
Ja. Bin gespannt. Also ich kenne mich eben nicht so aus mit diesen Burgunder.
Also Frankreich.
Ja, Frankreich schon, aber Burgund. Anvera, bin sehr gespannt.
Die Hauptstadt Dijon, die ist ja vielen im Begriff oder bekannt eben natürlich wegen dem Senf, bombastische Schlösser und ganz klar eine grandiose Weinregion, eben das Burgund. Was ist aus Weinkennersicht wichtig zum Wissen über die Region, Dominik?
Also es ist schlussendlich es ist die Heimat vom Chardonnay und vom Pinot Noir eigentlich. Man sagt auch, es ist die beste Region, gerade für den Pinot Noir, aber eben auch für den Chardonnay. Und für viele ist das so ein bisschen das Nonplusultra. Also eben, man redet damals vom Bordeaux, wo auch extrem schön ist. Das habe ich auch sehr gern. Aber das Burgund ist so ein bisschen Königsdisziplin, sage ich jetzt mal.
Mhm. Kann man das überhaupt, eine Auflistung machen mit den wichtigsten Sorten, die man ein bisschen muss kennen aus dem Burgund?
Ja, das kann man schon. Eben also Traubensorten, es gibt vier verschiedene, die zugelassen sind. Also eben, das ist zum einen Chardonnay und Pinot Noir. Dann auch noch eine wichtige Rolle, vor allem dann im Beaujolais drinnen, das vergisst man häufig, dass das auch noch zum Burgund gehört, ist Gamay. Und Aligoté, dann auch noch als weisse Traubensorte, wo aber auch eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das braucht man häufig dann für einen Grumman de Bourgogne oder auch bekannt für einen Chio, wo man dann mit Crème de Cassis mischen. Extrem schönes Sommergetränk. Eiswürfel drin, tipptopp.
Okay.
Zum Aligoté geht das wunderbar.
Was verziehst du das Gesicht?
Wegen dem Chir.
Chir Royal? Warum verziehst du
das
Gesicht?
Eben, wegen dem. Das ist etwas, das ist mir viel zu süss, das Zeug.
Du musst einfach mehr Aligoté und weniger Crème de Cassis drin tun, dann geht das schon.
Ist gut.
Also kommen wir wieder zurück zu der Region. Du hast schon den Bordeaux angesprochen. Was ist der Unterschied, wenn man es jetzt so ein bisschen charakterisieren müsste?
Also der wichtigste Unterschied sind sicherlich die Traubensorten, die in der einen Region zugelassen sind, in der anderen nicht. Eben Bordeaux ist bekannt für Cabernet Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc. Die sind im Burgund nicht zugelassen. Dort hat man Chardonnay, eben Pinot Noir, Gamay und Aligoté. Die sind dann wiederum im Bordeaux nicht zugelassen. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Prinzipiell ist auch Bordeaux eher ein bisschen lagerfähiger, sage ich jetzt mal, in der Breite. Wobei auch im Burgund gibt es Weine, die können ausgezeichnet 20, 30, 40 Jahre reifen. Aber tendenziell ist schon so, dass das Burgunder eher ein bisschen schneller getrunken werden. Als Bordeaux.
Also Bordeaux lagert man länger?
Ja, genau. Also Bordeaux sind auch eher solche, die man, ich sage jetzt mal, gut 10 Jahre auf die Seite legen kann, bevor es dann wirklich Spass macht. Ein Burgunder ist dort dann eher ein bisschen tricky. Der ist dann zwar nach 2-3 Jahren schon extrem schön zum Trinken in der Regel, macht dann aber wieder zu, macht dann plötzlich wieder auf, macht wieder zu. Das ist auch immer so ein bisschen Krux. Wenn du 6 Flaschen kaufst beim Burgunder, kannst du sicher sein, dass 2-3 davon in der falschen Zeit trinkst.
Mhm. Hat das mit dem Anbaugebiet zu tun auch?
Das hat mit dem Anbaugebiet zu tun, das hat aber vor allem auch mit den Traubensorten zu tun. Pinot Noir gibt einfach nicht so, von der Gerbstoff her nicht so viel her, weil die Schalen wesentlich dünner sind. Und Gerbstoff ist immer ein Indiz dazu, viel Gerbstoff, dass der Wein ein Zeitchen braucht, auch Alkoholsäure, dass das ausgewogen wird. Und das ist beim Pinot Noir einfach eher schneller der Fall. Eben durch das, dass halt der Alkoholgehalt auch nicht wirklich hoch ist. Zürich zwar beim Pinot eher ein bisschen höher ist als bei den Bordeaux-Traubensorten, aber eben auch gerade Gerbstoffe halt wesentlich tiefer sind.
Du hast vorhin gesagt, schlafen, oder? Eben, das kennt man von den Bordeaux.
Genau.
Zwei, drei Jahre denkst du, mal, ist fein, oder? Und dann plötzlich ist der wieder weg, oder?
Ja.
Gibt es da irgendwie einen Trick? Oder wie finde ich denn raus, wenn denn der wieder aufwacht? Jetzt auch beim Burgund, hast du ja gesagt, die haben ja auch so Phasen, wo es zu
genau, tun. Also im Bordeaux ist es eher einfacher noch, zu sagen, eben der Gros etwa 10 Jahre, also 2-3 Jahre schöne Fruchtphase, nachher geht in die Reduktivphase und in der Regel nach 10-12 Jahren sind die wirklich schön zum Trinken. Burgund eben genug Flaschen kaufen und probieren.
Okay.
Man hat doch schon mal gehabt, man muss den Wein behandeln wie eine Frau, oder? Okay. Also einfach auch der Wein ist eine Wundertüte wie die Frauen, oder?
Sehr schön gesagt. Ja.
Dominik, Burgunder sind meistens teuer. Ist das ein Klischee?
Nein. Also sie sind sicher im Großen teurer als andere Regionen. Im Border zum Beispiel auch, ich komme immer wieder aufs Border, ich sehe es, kommt man für 30 Franken extrem schöne Sachen über. Im Burgund muss man tendenziell eher mehr Geld in die Hand nehmen. Also wenn man dort einen schönen Burgunder für 40 Franken überkommt, dann ist das eigentlich wirklich fast ein Schnäppchen.
Aber du hast jetzt gesagt, du kommst immer wieder mit dem Bordeaux eben, und grundsätzlich sind sie ein bisschen teurer, sind sie dann auch besser?
Das ist schlussendlich Ansichtssache.
Komm jetzt.
Also, ich habe früher einen Bordeaux lieber gehabt. Jetzt seit 3-4 Jahren bin ich extrem auf der Burgunderwelle und trinke mittlerweile auch lieber im Moment fast Burgunder. Meine Frau hat früher immer gesagt, das Bordeaux war für mich der gewesen und das Burgund die Affäre. Mittlerweile würde ich eher sagen, ich bin doppelt geheiratet.
Das ist auch noch ein guter Vergleich.
Wie Polygamie.
Genau.
Sehr schön.
Also aber wir trinken jetzt deine Affären heute?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay.
Fangen wir mit den Blondinen an.
Ich will schon sagen. Ja, also. Ich will schon sagen, wer schenkt die?
Soll ich?
Ja, okay. Gern. Wegen den Blondinen, gell? Das muss er sich, lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Und das ist aber viel. Ja. Danke vielmals.
Vom guten Wein kannst du gar nicht zu viel haben.
Mit weil, eben, wir fangen mit den blonden Affären an. Von dir haben wir gesagt, was
genau.
Trinken wir
also mit da was? Haben wir jetzt einen Buyfusse. Das ist sehr... interessante und spannende Region für Chardonnay. Das ist in der zum Wohl. Das ist in der Côte Mâconnais gelagert. Okay. Zum Wohl. Also Buyfusse ist in der Côte Mâconnais gelagert. Das ist ganz im Süden vom Burgund und eben bekannt für Chardonnay. Buyfusse hat so ein mit dem Boden dort zu tun. Es hat Kalkstein. Dort, wo extrem gut kommt für den Chardonnay. Was sehr typisch ist, er ist im Holz ausgebaut. Mhm. Das ist für Buyfusse sehr typisch. Man hat so auch ein bisschen die schöne Zitrusnoten, aber gleichzeitig auch das Holz, wo schön vorkommt. So ein bisschen Barriknoten, Vanillenoten auch ganz leicht.
Ist das jetzt ein typischer Chardonnay?
Das ist ein typischer Chardonnay, ja. Also gerade für die Region Buyfusse sehr typisch, ja.
Du hast vorher gesagt, eben früher war es bei dir Bordeaux,
genau.
Jetzt Burgunder. Warum denn? Was macht es denn aus für dich?
Also zum einen, weil wir dort ein, zwei Mal in der Ferien waren.
Also die Erinnerungen
halt, genau, so. Es liegt ein bisschen näher halt als Bordeaux. Mhm. Mit dem Auto gute 3 Stunden erreichbar. Mhm. Und ich finde halt die Gegend extrem schön. Also gerade das Städtli Bohn. Wunderschön, so ein bisschen mittelalterlicher Touch. Das, allgemein finde ich das im Burgund extrem schön, so die alten Dörfer. Zum Teil sieht es auch ein bisschen aus wie verschlafene Käfer, man kann es nicht anders sagen. Und man fährt dort durch, läuft dort durch und begreift eigentlich gar nicht, dass dort mit die besten und vor allem halt auch die teuersten Weine weltweit herkommen. Das sieht man als solches eigentlich nicht, wenn man dort durchläuft.
Ja. Du hast ja auch die Dächer, gell, die wunderbaren, die genau. Du Burgund immer wieder siehst. Und habt ihr gewusst, die Schweiz hat da einen ganz wichtigen Bezug mit Burgund? Nicht? Karl der Kühne. Ja, komm jetzt, die grossen Burgunderkriege. Ja, ich wollte jetzt da nicht allzu sehr in die Breite gehen, aber das
haben wir. Sätze
aber das haben wir mal in der Schule gelernt, oder? Bei Grandson das Gut, bei Murzen das
Blut.
Und bei Nancy das Blut, oder? Und Burgunder sind mal sehr, 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 sehr dominant gewesen. Das ist bis auf Holland gegangen, das Gebiet. Sie haben eigentlich französische Könige werden. Ist ein bisschen in die Hose, weil sich dann eben die Eidgenossen da ziemlich gewehrt haben und dem armen Karl das Leben genommen haben. Und das ist eigentlich unser Bezug. Also ich weiss nicht, ob es am Wein gelegen ist dort schon. Das ist schon eine längere Tradition in Burgund, gell? Schon ganz früh, Dominik,
ja. Ja.
Mit den Klöster und allem, Lyon, mit der Stadt an der Rhone.
Ja, genau.
Da auch noch etwas Hübsches. Man sagt ja, Lyon hat wie manchen Fluss.
3.
Kennst du ihn? Haben wir schon mal gebracht.
Nein.
Eigentlich ist es ja Thronen und Zonen, oder? Mais on oublie toujours le Beaujolais. Alors les trois fleuves de Lyon, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Voilà, das sind eigentlich 2. Und das ist übrigens auch eine wunderbare Stadt, wenn man genug hat von diesen kleinen, hübschen Dörfli in Burgund.
Es ist mir ein bisschen zu weitläufig.
Ja, aber so viel Wasser, es ist eine Pracht. Oder? Wo du hingehst, wo du hinschaust, ist einfach irgendein Wasser, ein Fluss. Es ist eine wunderbare Stadt.
Mhm. Du hast vorher erzählt von den Ferien, das hat dich inspiriert, ja. Zum Burgunder trinken, um auch daheim mehr Burgunder trinken. Wenn du jetzt den trinkst, was kommt dir in den Sinn? Was würdest du dazu essen? Oder was für eine Stimmung kommt dir in den Sinn?
Also per se geht ein guter Burgunder auch als Solist. Aber jetzt gerade ein paar Füsse, der geht sehr gut zu Salzwasserfisch. Wirklich zu generell zu Fisch, auch Süßwasserfisch. Zu Maul zum Beispiel auch, zu Muscheln. Passt das wunderbar. Ja.
Und einfach für ein Apero?
Natürlich, ja. Eben als Solist so. Einfach so im Sommer, wenn man mal kein Rosé will.
Schön wieder Zeit jetzt dafür.
Ja, genau.
Ich finde es super. Ja, wunderbar. Es ist fast so ein bisschen wie die Sauvignon Blancs. Weißt du, auch so ein bisschen das Mineralische, das Zitronige. Mhm. Klar, kein Holz in den Sauvignons, oder? Sehr oft, aber das Frische, das Agrumige. Ah, ich liebe das heiß.
Ja, und eben, es ist halt wunderbar, schön, eben, obwohl er im Bar war, wirklich nicht schwer. Wirklich nicht, das Holz ist nicht dominant, eben, die Frucht ist sehr schön drin. Ja. Wirklich schön zum Trinken, schöner Trinkfluss.
Ich bin ein Riesenfan. Super Fan. Wollen wir weiter?
Kann ich schon sagen. Unbedingt. Noch eine andere Frage, Dominik. Über Pinot Noir wird ja sehr viel diskutiert. Die einen die schwören darauf, andere die würden ihn nie trinken. Warum gehen da Geschmäcker so auseinander? Was macht das aus? Warum ist das so?
Du kannst halt qualitativ es gibt einen riesen Unterschied bei der Qualität von einem Pinot Noir. Du hast zum Beispiel die klassischen Landweine, wo aus Pinot Noir sind, Blauburgunder, wo halt dann wirklich zum Teil Massenware sind, wo Such überkommt. Das sind dann so die sauren Reiben von früher eigentlich. Aber wenn du den Pinot Noir wirklich hegst und pflegst, das ist eine Traube, die braucht eigentlich 24 Stunden Betreuung, zuerst im Rebberg und dann nachher auch nochmal im Weinkeller. Und da kannst du so viel rausholen. Und da hast du einfach einen riesen Unterschied in der Qualität. Und ich kenne ganz viele, die auch sagen, Pinot Noir ist nicht ihre Traubensorte. Pinot Noir ist für mich immer so ein bisschen, man muss dort zuerst ankommen. Auch in meinem Bekanntenkreis hat es sehr viele, die früher noch Pinot Noir nicht gerne hatten. Bei uns sind sie dann halt zum Teil fast genötigt worden, dass halt haben wir Pinot trinken mit Burgunder.
Muss man älter werden dafür? Oder hat es nichts mit dem zu tun?
Nein, älter glaube ich.
Reifer?
Glaub ich, ja, reifer wahrscheinlich. Ja, nein, mit dem Alter hat es nichts zu tun. Also, mein Schwiegervater zum Beispiel, er hat, glaube ich, Burgunder, kann er nicht so viel damit anfangen. Ja, ich glaube, das ist nicht altersabhängig, nein.
Und der Preis rechtfertigt jetzt eben für einen Burgunder, weil du ja gesagt hast, doch eher im höheren Segment, es lohnt sich.
Ja, das ist schlussendlich eine Ansichtssache. Also, ein Pinot Noir, ein Burgunder kann halt wirklich sehr schnell mal 2, 3, 4, 500 Franken oder noch wesentlich mehr kosten. Man denkt da zum Beispiel an Romane Conti, der kostet 2.500-3.000 Franken aufwärts. Ich sage immer, der, der sich das leisten will, der soll sich das leisten. Aber du kommst auch in der tieferen Preisklasse, im zweistelligen Bereich, kommst du schöne Sachen über. Eben, für 20, 30 Franken musst du halt wirklich suchen. Aber wenn du bereit bist, 50, 60 Franken, 70 Franken auszugeben, dann kommst du schöne Sachen
über. Ja, aber eben, das ist für die meisten Leute ist das wahnsinnig viel. Mhm.
Ja, das ist so. Also darum, wir merken das schon auch. Burgund ist nicht ganz einfach zum Verkaufen, weil eben auch für einen Weiss, da haben viele einfach die Hemmschwelle, 20 Franken. Und für einen Burgunder zahlt man einfach auch für einen Weissen 30, 40 Franken ohne Problem. Und das geht auch dort auf, bis in einen höheren dreistelligen oder sogar vierstelligen Bereich.
Aber liegt das an was? An der Menge? Ich meine, Burgund ist ja relativ klein im Vergleich jetzt zum ja, Bordeaux oder zu anderen Anbaugebieten.
Ja, also das sind verschiedene Gründe. Das ist zum einen mal sicher die Nachfrage und Angebot. Die Nachfrage ist wesentlich höher als das Angebot, gerade seit der asiatische Märkte so ein bisschen drauf gesprungen ist. Und dann, was man auch nicht unterschätzen darf, ist in Frankreich die höhere Erbschaftssteuer. Die ist in Frankreich extrem hoch. Und das ist dann auch so ein bisschen der Grund. Das Burgund ist sehr versplittet. Also die Produzenten, die haben In diesem Teil haben sie 2-3 Rebreihen, dann haben sie dort oben rechts 2-3 Rebreihen, oben links ist auch noch irgendwo eine Rebreihe. Und das kommt dann das, dass bei der Erbschaftssteuer, wenn sie das erben, dann müssen sie halt wirklich einen extrem grossen Betrag zahlen an den Staat. Und das können viele sich nur leisten, dadurch, dass sie halt dann Rebzeile und so gehen verkaufen.
Ja. Und ich habe auch gesehen, in Frankreich ist es offenbar so, dass du das Erbe musst gleichmässig oft deine Kinder aufteilen. Ja. Du kannst nicht sagen, der Älteste oder die Älteste bekommt jetzt quasi das und die anderen müssen halt schauen, sondern es wird alles immer aufteilt.
Also Treppstück quasi auch.
Also wenn du sagst, bis zu einzelnen Reihen, dann nehme ich an, Gott,
wahnsinnig. Ja, also das ist dann wirklich extrem, dass du dann im Rebberg innen stehst und zuerst mal musst schauen, weil...
Also das ist von Gesetzes wegen in dem Fall. Das ist nicht, weil man es so will.
Das ist das Erbrecht dort.
Ja, genau. Und da bist du halt dann zum Teil auch gezwungen, das so zu machen. Und das ist auch durchaus schon vorgekommen, dass... zum Teil die Falschrebzeile dann halt gewürmt worden ist.
Nein. Du, wieso trinkst du schon? Wir haben gar noch nie angestossen.
Du weißt. Geduld ist meine grosse Stärke.
Meine auch. Mit was machen wir weiter? Rote?
Genau, da haben wir jetzt einen Santenay Lusat von der Domaine Belleville. Domaine Belleville ist eigentlich in Ruy, in der Côte Chalonnaise zu Hause, macht aber auch im ganzen Burgund, wie die meisten Domänen eigentlich Wein. Ist für mich eine gute Anlaufstelle, eben auch für verhältnismäßig günstige Burgunder. Santenay da auch eben ganz im Süden von der Côte de Beaune gelegen. Côte de Beaune zusammen mit der Côte de Nuit bildet Côte d'Or. Das ist dann eigentlich wirklich so das Filetstück vom Burgund. Und Santenay für mich auch eine Region, wo schön ist, wo halt Preis-Leistung noch stimmt. Man zahlt da weniger den Namen, sondern mehr doch den Inhalt vom Wein. Ist eher schneller Trinkgriff. Also wir haben jetzt hier einen 18er Jahrgang. Santenay würde ich in der Regel innerhalb von 5-7 Jahren trinken. Also das sind dann schon nicht die Langstreckenläufer. Das ist dann wirklich einer, wo man auch eben gut nach 2-3 Jahren schon aufmachen kann, wo wirklich schön ist zum Trinken.
Was jetzt auffällt bei dieser Flasche, wenn man sie vergleicht zu den anderen, es sieht ein bisschen moderner aus. Es ist nicht das Verschnörkelte und so die Spiegelschrift. Und ist das eher so ein bisschen moderneres, aus einem moderneren Weingut? Oder eine modernere Familie?
Ist eher ein eine modernere Familie, genau. Also, wie du sagst, viele haben halt wirklich noch so die Schnörkel-Etiketten im Burgund. Das macht für viele auch so die typische Burgund-Etikette aus. Aber es hat schon, je länger sie mehr, hat es Produzenten, die eher so ein auf die sachliche Ebene gehen, bei den Etiketten, die wirklich halt einfach das drauf tun, was sie drauf haben, Appellation, Jahrgang und der Erzeuger natürlich, aber ohne grosse viele Franz und Geschnörkel rundherum.
Und was schmeckst du da jetzt raus?
Also er hat so leicht rauchige Noten auch. Das kommt vom Barrique-Fass, wo toastet ist. Das gibt ihm dann nochmal zusätzlich ein bisschen Charakter dazu. Dann hat er sehr bärige Noten, so ein bisschen Himbeere, Erdbeere, was sehr klassisch ist für ein Pinot Noir. Aber trotzdem auch eine schöne Würze.
Aber gleich auch noch fein. Also er ist jetzt nicht...
Genau.
Hast du das Gefühl, es ist eine riesen Bombe?
Nein, das macht eigentlich auch ein Pinot Noir aus. Pinot Noir ist für mich eine Traubensorte, die eher ein feinere Wein, sehr schön strukturierte Wein, aber feinere Wein darf geben. Ich habe immer ein bisschen Mühe, gerade neue Welt, die bringen häufig Pinot Noir mit 15,5-16 Volumenprozent raus. Und ich finde, da steht einmal ein Pinot einfach nicht so, weil der hat nicht den Körper dafür.
Apropos Körper... Die Flaschen sind ja ganz anders, wie die Andi sind, wie sagt man denn, bauchig? Sie sind unten, kommen rauf. Was hat das für eine Geschichte dahinter?
Ein bisschen Abgrenzung vom Bordeaux halt. Okay. Das Burgund und Bordeaux stehen natürlich schon seit Jahrhunderten so ein bisschen in dem Kampf, wer macht den besser Wein, wer macht... Und man will sich da natürlich ein bisschen abheben. Das ist auch mit den Barrique-Fässern zum Beispiel auch. Also Bordeaux und Burgund haben verschiedene Fassgrössen. Bei den Holzfässern. Die wollen sich ganz klar abheben.
Und aber man erkennt alle.
Wie?
Man erkennt alle Burgunder.
Genau.
Nach der Flasche.
Ja. Also, weil es gibt keinen Burgunder, meines Wissens, der mit einer Bordeaux-Flasche daherkommt.
Die Franzosen, du
wirklich gell? Unglaublich. Nein,
wirklich.
Du, aber Dominik.
Wir können ja auch miteinander, oder? Aber nicht nein, immer nur gegeneinander.
Besser, ja, jetzt schau doch mal die Romandie und die Deutsche zusammen. Wir machen es ja nicht viel besser, hä? Ja, und im Öhrnerland, da gehen ja einzelne...
Wir reden ja auch andere Sprachen.
Also. Da gehen ja einzelne Täler aufeinander los.
Na gut, die reden auch andere Sprachen.
Aber schau, ich habe gleich noch eine Frage, Dominik. Irgendwo, habe ich gesehen, in den 80er Jahren ist das Burgund wirklich am Boden gelegen, oder?
Ja.
Irgendein Satz, ich weiss nicht, wer das gesagt hat, irgendein Forscher hat gefunden, der Boden im Burgund hat etwa so viel Leben wie Sahara-Sand. He? Vor lauter Düngen, vor lauter Pestizide und allem. Und das muss sich extrem bessert haben in den letzten Jahren. Was ist da gegangen? Einfach das Portemonnaie oder?
Nein, da ist halt sehr viel Nachhaltigkeit da dahinter. Sie haben einfach gemerkt, der Boden so mit Kupfer vollspritzen und Pestiziden und das Ganze drum und dran, das tut halt dem Boden und der Leben schon nicht so wahnsinnig gut. Und die haben dann jetzt die letzten Jahre schon auch angefangen mit dem biodynamischen, mit biologisch. Häufig geht es nicht ganz ohne Spritze dort, weil es halt auch doch viel Regen haben. Häufig auch gerade zu den Erntezeiten halt.
Ja.
Da kommt man fast nicht drum herum. Aber es hat extrem bessert, ja.
Es ist mir einfach aufgefallen, als ich mich da ein bisschen anlesen. Also es muss ganz übel gewesen sein in den 80er. Und heute hat sich das offenbar wirklich extrem
verbessert. Ist das so gewesen, dass man in den 70er, 80er Jahren das einfach nicht auf dem Radar gehabt hat. Dass man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was...
Ja, aber irgendwann hast du ja dann gemerkt, Qualität lässt ja übel nach, oder? Also die haben ja das nicht einfach...
Ja, Burgunder werden das als Letzte gemerkt haben oder als Letzte zugestanden haben. Das stolze Franzosen,
da lacht der stolze Burgunder, ich sage jetzt nicht. Aber Dominik, noch ganz kurz meine Lieblingsfrage. Der Rot... Eben, ich bin jetzt ausgeschlossen, aber den könnte man auch als Apero nehmen.
Ja, durchaus.
Du das, dass er so ein bisschen... schon eher fein und schon, den könnte man gut auch als Apero nehmen.
Ja, die Leute werden wahrscheinlich ein bisschen komisch schauen, wenn es einen roten Burgunder zum Apero gibt, weil viele halt wissen, ja,
also
okay,
nicht, gut,
das Budget ist auch ein bisschen höher. Ja. Aber nein, durchaus. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, einen Burgunder zum Apero, ja.
Wie bei welcher Temperatur würdest du trinken? Also ich jetzt als Banause natürlich, ich würde jetzt so einen Burgunder da innen ein bisschen kühler trinken als meine Bordeaux.
Ja. Das, ja, okay. Wobei, wenn du dann wirklich so die ganz grossen Burgunder hast, da bist du dann auch, die kannst
du
auch bis 17,
18 Grad machen. Du bist ein Snob. Ich würde die ein bisschen kühler trinken.
Ja, aber nein, hast du nicht das Gefühl? Einfach wegen dem Geschmack, wegen dem Gout. Ich finde jetzt so eine Pommerol da abkühlen, das ist schade. Aber da finde ich jetzt wirklich, du hast gefragt nach Apero, ging das? Und willst du keinen lauwarmen Apero Wein haben? Ich finde, das würde jetzt eigentlich wirklich noch gut passen.
Also du bist 1,5 Grad kühler als deine Bordeaux, oder wie viel denn?
Weiss doch auch nicht, 2-3 Grad kühler
vielleicht. Doch, so viel.
Ja, also das kannst du sicher eben, auch im Elsass zum Beispiel. Bin ich das erste Mal schockiert gewesen, weil es eigentlich aus dem Kühlschrank raus serviert. Und ich zuerst dachte, bin ich da eigentlich? Aber es steht mir gut. Ja. Und sie werden ja mit der Zeit dann auch wärmer. Und ich finde es einfach, nichts ist schlimmer als ein zu warmer Wein.
Ja.
Also dann stotzt er nur noch vom Alkohol und eben Pinot Noir. Ja, ein Burgunder würde ich jetzt sagen, so 15, 16 Grad.
Ja.
Wenn wir jetzt wegkommen vom Apero, was würdest du dazu essen? Was passt?
Schönes Kalbsfilet zum Beispiel. Bœuf Bourguignon. Passt natürlich auch sehr gut. So Sachen, schönes Stück Fleisch zum Beispiel, ja. Macht man eigentlich nicht viel falsch. Oder auch durchaus, es darf auch ein Fisch sein. Das ist ja heutzutage nicht mehr ganz so, dass Fisch Weisswein und kein Rotwein. Das ist Gott sei Dank nicht mehr das No-Go.
Ich auch schon lange.
Eben, Vorreiterin.
Ja.
Nein, also ein schöner Fisch dazu, das passt auf jeden Fall auch sehr gut.
Ja. Also Sonntene, ich habe jetzt auswendig gesagt, ohne anzuschauen, stimmt's?
Passt.
Kann man wärmstens empfehlen.
Ja, gefällt dir eigentlich, ja, Elena? Du hast gar nicht viel dazu gesagt. Schon.
Ja. Sprachlos. Nicht so schwer. Eben, ich komme wieder mit. selten. Gibt es ganz wenige Momente.
Den haben wir jetzt verbissen.
Hast du schon gesehen. Du darfst,
auch,
gell? Ja, genau, du bist nicht immer da. Du darfst. Was haben wir noch? Der dritte im Bunde?
Was
dürfen wir noch probieren?
Das ist noch der Chory-le-Bon. Chory-le-Bon ist dann ganz im Norden von der Côte-de-Bonne. Das bildet eigentlich den Abschluss zusammen mit Alex Gorton, Bernard Vergeles und...
Das ist kompliziert, ich habe schon den Überblick verloren.
Ja, also Burgund, ich sage immer, das Burgund ist wahnsinnig einfach, wenn man draus kommt. Wenn man nicht draus kommt...
Und wie kommt man draus? Man muss gehen, wahrscheinlich ein paar
musst
Mal...
Du musst dort mal schauen, vor welchem Rebberg stehst du, am besten noch ein Glas Wein dazu und einfach trinken.
Und dann, kann man sich dann noch merken? Okay.
Ja, ohne Problem. Dann merkst du irgendwann dann auch wirklich die Unterschiede zwischen den einzelnen Appellationen. Also das ist Da hast du Appellationen, Wolnet zum Beispiel und Boma, die auch in der Côte-de-Beaune liegen. Die sind unmittelbar nebeneinander. Charakteristisch ein riesen Unterschied. Wolnet hat mit von den Femininsten wie im Burgund und Boma ist extrem maskulin. Kräftig, für einen Burgunder natürlich, für einen Pinot kräftig, voluminös. Und da kannst du einen Stein vom einen Rebberg in den anderen reinrühren. Das ist so nah beieinander, trotzdem komplett verschieden. Und eben da jetzt mit dem Jory Le Bon, das ist für mich so ein bisschen ein Einsteiger-Burgunder, eben wo einem das Portemonnaie nicht ruiniert. Ist relativ eine neue Appellation seit den 70er Jahren. Vorne haben sind die Jory Le Bon als Bourgogne-Assé verkauft worden oder dann als Nachbarsappellationen, die sie dürfen auf das Etikett nehmen. Eben seit den 70er Jahren jetzt eine eigene Appellation. Und finde ich wirklich einen super schönen Einsteiger-Burgunder. 19er Jahrgang haben wir jetzt da und der ist wirklich auch schon schön zum Trinken, so für das, dass er 2 Jahre alt ist. Das ist auch für mich einer, den trinke ich innerhalb von 5-6 Jahren. Also es ist jetzt keiner, wo ich jetzt 2 Jahre auf die Seite lege und dann denke so nach 2 Jahren, jetzt mache ich da einen riesen Goldschatz auf, sondern der macht jung am meisten Spass.
Wäre er kaputt nach 10 Jahren?
Das ist dann wahrscheinlich flaschenabhängig, aber er wird nach 10 Jahren sicher nicht mehr besser.
Mhm. Okay. Ja.
Was meinst du? Ja. Wenn du den vergleichst mit deinen Bordeaux, die nicht so kühl sind wie die?
Ja, es ist schon so. Ich bin kein riesiger Pinot-Fan, das muss ich wirklich sagen. Ich kann sehr gerne Merlot halt und es gab auch nicht Sauvignon. Doch, ja. Ein Sauvignon. Ja, und da weisst du, wo wir sind. Aber sie sind halt sehr fruchtig, oder? Die Burgunder.
Aber ich bin jetzt nur erstaunt, ich habe mir das Fruchtige vorgestellt.
Sicher?
Ich ja, find, ich finde es nicht so.
Nein, ich finde es nicht so. Also durchaus schön, aber so dieses...
Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Holzausbau zu tun. Dass Frucht dann zum Teil eher ein bisschen halt noch in den Hintergrund geht, zusammen mit dem Holz, dann eigentlich Symbiose bildet. Wenn du jetzt den Pinot Noir nur im Stahltank drin hast, dann hast du natürlich dann nochmal extrem viel mehr Frucht. Mhm. In der Regel.
Sag mal, der Unterschied, bei uns gibt es ja auch viel Pinot.
Ja.
Also gerade, ich komme in der Region, aus der Region Zürichsee, so.
Die Klevner.
Genau. Ja, Klevner heisst der da. Was macht jetzt der Unterschied zwischen, sagen wir mal, so einem Wein aus Stäfa zum Beispiel, oder sonst noch jemand einfach von der Goldküste, und dem, woher kommt? Ich meine, du kannst ja wahrscheinlich immer Kenner so einen Pinot vom Zürichsee nicht als Burgunder verkaufen. Oder kannst?
Selten.
Ja, eben. An was liegt es denn?
Das hat mit dem sogenannten Terroir zu tun. Also das heisst wirklich der Boden, der halt ideal ist im Burgund mit dem Kalkstein. Das ist wirklich eine perfekte Bedingung. Mhm. Das Klima schust. Du hast auch verschiedene klimatische Zonen, die dort mitwirken. Also im Herbst und im Frühling profitiert so ein bisschen vom Atlantik her. Im Winter hast du dann halt eher auch so ein bisschen, das mediterrane Klima, wo vom Süden trotzdem ein bisschen raufkommt. Und den Sommer da hast du nicht allzu heiß, also eher so ein bisschen das Kontinentalklima, das dort mitspielt.
Mhm. Man sagt ja, Lyon ist quasi die nördlichste Stadt vom Süden.
Genau.
Und das hat schon ein bisschen etwas, oder? Wenn du die Drohne da abfährst, dann bist du relativ rassig in Marseille.
Ja, also das merkst du auch eben, wenn du jetzt zum Beispiel ganz im Norden von der Côte-de-Nuit bist, schon fast Richtung Dijon gehst und dann bist du unten in der Côte-Mâconnais, dort hast du dann wirklich schon fast so ein bisschen mediterrane Züge. Genau, also da merkst du dann eben, Lyon ist dann nicht mehr weit weg und dann bist du schon im Rhonetal drin.
Also die Reiseberatung gibt es mit dem Wein beim Dominik, beim Möwenpick,
natürlich.
Beim Kloten. Man merkt
also, es. Wird
bist du wieder heim dort?
Ja.
Man merkt es.
Man geht
es wird
bei der Landkarte mit.
Ja, ich habe hier eine Karte vor mir. Also Cluny ist ja auch in der Nähe von Mâconnais. Und,
ja.
Ich fange jetzt nicht an, aber Cluny, das Kloster, das ist grossartig, oder?
Und hat gute Foie Gras dort.
Dürfen wir das noch laut sagen? Aber es ist wirklich etwas
was hat's
wunderbar.
Gute? Foie Gras. Was sind Foie Gras?
Stopfleber. Entenleber. Grossartig.
Das ist politisch wahrscheinlich nicht ganz so korrekt, aber...
Aber gourmet-technisch eine Sensation.
Das wäre jetzt gar nicht für mich. Merci beaucoup.
Natürlich, ja. Sehr plaisir.
Dominik, ich muss doch nochmal zurückkommen auf den Preis. Du hast eben gesagt, ein bisschen höher als sonst. Ist es dann ein Prestige-Frage, einen Burgunder zu trinken oder einen Burgunder aufzutischen?
Aber eine gewisse Preisklasse auf jeden Fall, ja. Also gerade Asiaten, die haben... Das ist für die, als hätten die einen Porsche oder einen, ja, wahrscheinlich eher einen Ferrari oder einen Bugatti schon, vor der Tür. Ja. Mhm. Und dann haben sie halt noch auf dem Schmine oben einen Romane Conti.
Aber das sind Burgundertrinker?
Nein.
Nicht?
Nein, das sind Sammler. Mhm. Also eben, das ist auch der Önologe von Romane Conti, der sagt, er findet es wahnsinnig schade, zwei Drittel von seinen Wein werden nie getrunken und er macht die Wein zum Trinken. Mhm. Aber gerade das Burgund mehr mittlerweile als Bordeaux ist wirklich zum Sammlerobjekt geworden und das treibt die Preise so extrem auf und auf dem Sekundärmarkt.
Mhm. Also reines Prestige, das ist eigentlich mega schade, oder?
Wahnsinn, nicht?
Ja. Ja, ich sage immer, es ist wahnsinnig schade, weil die sich wirklich dafür würden interessieren, die können sich das nicht mehr leisten.
Ja. Verrückt. Ja. Aber eben, den wir jetzt trinken, den kann man sich leisten.
Den kann man sich leisten, der ist
ein guter Einsteiger.
Genau.
Und die Reiseberatung, eben, die gibt es bei dir dazu.
Die gibt es gratis dazu, genau.
Ja, sehr gut, tipptopp. Wir haben einmal eine spannende Hörerfrage bekommen. Man kann uns ja auf weinfach@mövenpick-wein.ch auch Fragen stellen. Wir haben einmal eine ganz spannende Frage zu den Gläsern bekommen. Muss man eigentlich Gläser wechseln? Wann muss es bauchig sein? Wann muss es länger sein? Was brauche ich für Gläser? Jetzt gibt es ja so typische Burgundergläser.
Genau.
Wie ist das grundsätzlich mit den Gläsern?
Also, das ist so ein bisschen...
Geht länger wahrscheinlich.
Ja, das sprengt dann schlussendlich also. Den Rahmen.
Warte, vielleicht noch schnell, wir haben genau das gleiche Glas für alle drei Weine jetzt gebraucht.
Ja, und die...
Sind wir jetzt Banausen?
Nein, gar nicht. Darf ich jetzt noch sagen, die haben wir von euch, vom Mövenpick, und ihr habt also ein Universalglas,
genau.
Kann man so sagen, wo für alles geht. Ich habe die auch daheim, das ist wirklich sensationell, die kann man für alles brauchen.
Ja.
Aber eben jetzt nochmal zurückkommen für die Frage, eben auch die Burgundergläser.
Ja, sie sehen natürlich lässig aus, die grossen Burgunderschwänke. Ich muss zugestehen, ich habe solche auch zuhause. Ich brauche es aber eigentlich gar nicht mehr. Die verstauben eher im Schrank hinten. Das ist ein bisschen Marketing-Gag von all diesen Gläserproduzenten. Also heutzutage kommst du ja für jede Eintraube ein eigenes Glas. Über den Cabernet hat das eigenes Glas, der Chardonnay hat das eigenes Glas, der Schirr hat das eigenes Glas. Früher hat man wenigstens von Bordeaux- und Burgundergläser unterschieden. Im Prinzip ein Universalglas, wie wir jetzt das hier haben vom René Gabriel, oder dann ein Universalglas von Riedel, das wir ebenfalls haben. Das ist dann nochmal ein bisschen günstiger, aber auch das funktioniert wunderbar. Klar, du hast schlussendlich immer ein bisschen einen Kompromiss, aber ich finde, das ist es auch wert, weil irgendwann hast du auch keinen Platz mehr in den Schrank. Wenn du eben für jeden Wein ein eigenes Glas hast, und dann kennt man auch zum Beispiel die Flütze für Champagner, finde ich eh ein Graus. Nicht nur vom
Abwaschen.
Ja, ich würde sagen, also nicht nur zum Abtrechnen. Also wir brauchen die Form zum Zahlstängel drin, ja. Beim Apero. Ja.
Gut, sind blöd, wenn es jemand ein bisschen hostig rausnimmt, geht es um. Und dann,
ja, dann haben wir wieder eins weniger. Das ist gut. Das ist eigentlich nicht schlecht. Nein, aber die Universalgläser, die bringen es absolut. Und das lange Feuerung, also die guten Weine, die trinken wir eigentlich alle aus so einem Universalglas.
Auch bei einem Burgunder in dem Fall ist es nicht nötig, dass die Öffnung grösser ist oder kleiner. Oder dass man, wie du gesagt hast, das Schwenken, das kommt nicht davon.
Nein, es sieht halt gut aus. Ich finde die Burgunderschwenken schon auch schön.
Sind wir wieder beim Prestige.
Genau. Nein, es ist natürlich gerade bei einem Pinot Noir, es braucht schon eine grosse Öffnung gegen oben, aber da hast du mit so einem Glas von Riedel, von Gabriel, hast du einen guten Kompromiss und da kommt der Wein extrem gut zur Geltung.
Also ich würde sagen, Fazit, ausprobieren, das Burgund und Burgunder, oder? Und eben die Reiseberatung plus die Weinberatung, die gibt es bei dir im Mövenpick wie Kloten.
Absolut, geht hin. Es ist eine grossartige Gegend. Und wenn ihr genug habt, ich habe vorhin gesagt, von den kleinen Dingen, Lyon ist eine Stadt wie Paris, einfach ohne die Hektik, ohne den Stress, mit ganz, ganz viel Wasser. Eine wunderbare Stadt.
Vive la France! Hein?
Vive la France, vive la République! Voilà.
Au revoir! À bientôt! Revoir.
Et à bientôt!
Weinfach, der Podcast vom Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch. Thank you.